everybody for the weigh-ins here in Las Vegas.
Fuck yeah.
Ich glaube, ich habe ein bisschen Angst, dass es enttäuschte Gesichter gibt nach zwei Wochen.
Weißt du noch, was ich das letzte Mal gewogen habe eigentlich?
113,3 Kilogramm.
Ja, ja, das stimmt.
Außerdem ist es übrigens, es ist ausgewogen, weil du das letzte Mal auch dich abends gewogen hast, fällt mir gerade auf.
Das ist richtig, nur man muss ja dazu sagen,
es ist ausgewogen.
Ja, naja, das sehen wir gleich. Wir haben ja eigentlich gar nicht vorgehabt, heute zu wiegen. Eigentlich, also wir nehmen am Sonntag auf.
Eigentlich hattest du noch einen Tag, du hättest noch mal 20 Kilo.
Morgen war mein Weightcut-Day. Ich wollte heute ein Salzbad nehmen.
Aber so funktioniert das nicht. So funktioniert gescheites Abnehmen nicht, dass man so einen blöden Weightcut und sich 20 Liter Wasser um irgendwie, das so funktioniert das nicht.
Okay, da gebe ich dir recht. Aber wir können nicht lange drum rumquatschen. Ich muss auf die Waage. Also
willst du es jetzt direkt machen?
Naja, ich habe hier neben mir so
ein... Soll nicht vielleicht deine Frau und deine Tochter so ein Handtuch davor halten, dass du komplett Nackensplitterfaser?
Okay, machen wir so. Dazu
nein, das machen wir nicht, weil das letzte Mal hast du auch dich ganz normal angezogen gewogen.
Ach so, ich wollte mich einfach mal gern nackt zeigen, deshalb habe ich gedacht, dass ich ergreife
ich
die Chance.
Ich sehe dich aber und ich weiß nicht, ob ich darauf Bock habe.
Komm mir noch mal auf, echt ey.
In zwei Monaten vielleicht.
Naja, also ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und sagen, los geht's.
Warte, ich muss das Screen Recording noch an, eine kleine Chance.
Und du weißt ja, ich habe extra das Ganze so ein bisschen UFC-mäßig aufgezogen, also... Du musst es natürlich dann auch kommentieren, ist klar, weil ich bin jetzt erstmal weg vom Mikrofon.
Was soll ich da jetzt kommentieren? So viel kommentieren die doch
los
da
geht's
auch nicht.
And now, this is truly the moment we've all been waiting for.
Ja, das geht ja. Ja, also da löst er sich. Uiuiui, Man-Boop-Alarm from the police. Und da flext der mal kurz seine Man-Boobs. Also Ricky, die Musik ist zu laut. Die Musik ist sehr laut. Die Musik ist unangenehm laut. Mach die Musik aus. Stellt er sich nochmal drauf. Ich mach die Musik ab!
Kein Mensch ruhig jetzt rennen. Der Joe Rogan schreit auch nicht rum, dass die Musik zu laut ist.
Doch, ich sag das jetzt. So, jetzt noch also mal, ganz egal, was da auf der Waage steht, was ich da sehe, ist noch, da ist noch eine Menge Arbeit möglich, sag ich euch. Er hört mich jetzt nicht ganz ehrlich sein. Also das ist noch sehr ausbaufähig. Also im Notfall, weißt du was, wenn es nichts wird mit der Karriere als Fußball-Podcaster oder so, dann kannst du immer noch als BH-Model hier im Park.
Davon lasse ich mich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Ich weiß, dass ich keine Man-Boobs habe. Also alles im grünen
Bereich. Ich hätte echt einen Screenshot machen sollen. Habe ich aber nicht gemacht. Hey, erzähl. Wir sind gespannt.
Also, ich sag mal so. Es hat sich gelohnt, etwas mehr zu laufen. Ja.
Yes.
Und ich würde mal sagen, ich konnte den Trend zumindest verlangsamen und vielleicht
noch
sogar ein bisschen drehen. Ja, genau. Nach zwei
Wochen... lass mich schätzen. Ja, lalala.
Okay.
Ich schätze.
Alhamdulillah.
Ich sage...
Warte mal, feier ein Bier.
Es ist schwer. Es sind zwei Wochen, das ist viel gelaufen. 113 Kilo.
Es sind 112,5.
Wow. Hey. 800 Gramm runter. Das ist richtig gut.
Also,
darauf erstmal ein dickes Bier rein.
Weizenbier.
Kannst du bitte dein T-Shirt wieder anziehen?
Nee.
Das ist echt...
Was denn?
Ja. Nichts.
Nee, was ist das jetzt wieder? Das ist, also nur weil jemand jetzt kein
Fat-Shaming nennt man
Perfect das. Body hat, darf er sich praktisch nicht oben ohne von FaceTime-Telefonat setzen. Also ich dürfte ja zum Beispiel nicht bei Zoom irgendwelche Podcasts oder so führen, oben ohne,
meinst du? Ich würde es dir nicht anraten.
Ja, aber jetzt, also das finde ich, das irritiert mich, dass gerade sowas von dir kommt.
Nein, natürlich darfst du es machen, aber es ist einfach, ich finde es einfach generell, ich fand es sogar beim Roman, als er schlank und rank war, komisch, wenn er mit nacktem Oberkörper rumgerannt ist in der Wohnung.
Ja,
ich weiß auch nicht, das hat sowas Lowlifeiges, weißt du, was ich meine?
Nee.
Und es ist ja nicht hoher Sommer, da kann ich es noch nachvollziehen.
Also bei uns waren es heute 20 Grad. Das geht schon nah an den Sommer
rein. Oh, das wird übrigens, das wird bei uns auch jetzt morgen über, nee, Dienstag und Mittwoch wird es 21 Grad und morgen wird es irgendwie 18, 19 Grad. Nur gut, dass ich mein Backyard Ultra, der kein Backyard Ultra war, bei Sturm und Regen gestern gemacht habe, ne? Meine 50 Kilometer.
Moment, wir müssen jetzt noch eine kleine Analyse hier zusammen.
Deine Gewichtsanalyse.
Ja, also, genau. Naja, also ich bin jetzt zufrieden, ganz ehrlich, mit dem Gewichtsverlust, denn ich muss ja dazu sagen, ich habe bei der letzten Ausgabe schon erwähnt, mit dem Essen, das klappt noch nicht so 100%.
Also, bei mir auch nicht gerade. Bei mir ist gerade Katastrophe.
Ja. Am Wochenende gab es wieder ein paar Chips, Kuchen, Kinderschokolade. Also ich habe eigentlich die ganze Klaviatur der Handelshof-Süßigkeitenabteilung einmal durchlaufen. Und das hat mich glücklich gemacht. Bis
nachdem du es gegessen hast, warst du todunglücklich.
Nee, es ist eher immer, wenn ich joggen gehe. Also wenn ich joggen gehe, merke ich sofort, dass das vielleicht nicht die richtige Ernährung ist, um sich weiterzuentwickeln. Und dann nehme ich mir immer vor, also mein neues Ziel ist, an den Tagen, wo ich joggen möchte, nichts Süßes mehr zu essen. Und ich finde, das ist erstmal schon mal ein Anfang. Also das lässt ja immer noch zu.
Aber wenn du am nächsten Tag doppelt so viel frisst, ist auch nicht.
Naja, das ist nicht Sinn der Sache, ist schon klar. Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag extrem viel Süßes esse, sondern ich sag mal grundsätzlich, an dem Tag, an dem du laufen gehst, wird nichts Süßes gegessen. Punkt. So. Und das, glaube ich, ist der nächste Schritt auf dem Weg hin zum Modellathleten. Und da sind wir jetzt schon beim Punkt. Jetzt habe ich hier meine ersten Läufe absolviert. Ich habe die Daten gerade nicht vorliegen, aber heute bin ich 5,3 irgendwas Kilometer gelaufen. Mit einer guten Pace, also echt.
Pace ist, du sollst nicht auf die Pace achten. Ich werde sauer, wenn du immer auf die Pace guckst.
Krieg ich nicht los. Also es ist war für mich ganz schlimm, als meine Tochter mit mir joggen war, beziehungsweise die saß auf dem Rad. Und ich bin davon ausgegangen, dass die mich so ein bisschen zieht sozusagen. Also dass ich einfach dadurch, dass sie mit dem Fahrrad fährt, unter Druck gesetzt werde, etwas schneller zu laufen, weil es ihr sonst zu langsam ist. Aber meine Tochter war so fasziniert von der Fauna, die uns sich dargeboten hat, dass sie mehrere Pausen eingelegt hat und ich dann ab und zu mal sogar ein bisschen langsamer laufen musste. Dann hatte ich irgendwie so eine 6,40er Zeit oder sowas und dann war ich total frustriert. Und am nächsten Tag oder zwei Tage später habe ich dann versucht, gleich wieder ein Statement zu setzen mit meinem nächsten Lauf, bin überhaupt nicht richtig reingekommen und habe wieder keine gute Zeit gelaufen. Und heute habe ich es dann geschafft, eine 6,07 und damit kann ich ehrlich gesagt leben nach zwei Wochen. So, jetzt ist die Frage, Herr Jordan. Ich bin jetzt so bei um die 5 Kilometer. Die schaffe ich auch. Die sind fordernd, aber genau richtig, so würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da komplett am Stock gehe, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mega Bock hätte, nochmal 2 Kilometer zu laufen. Wie sehen die weiteren Pläne aus?
Also die weiteren Pläne ist erstmal, sorry, dass ich sagen muss, vielleicht eher noch die Geschwindigkeit reduzieren, ein bisschen. Und dadurch aber die Möglichkeit haben, vielleicht eben doch noch den ein oder anderen Kilometer drauf zu packen. Auf jeden Fall, wenn du eine Runde machst, ja, guck doch mal, ob du irgendwo noch so einen extra Schlenker von einem Kilometer machen kannst und behalte dir im Hinterkopf, dass du im Notfall diesen Schlenker am Ende einsparst, also dass du praktisch trotzdem nur 5 Kilometer läufst, also dass du nicht sagst, oh Gott, das ist aber viel zu viel, aber dass du irgendwo, sag mal, wenn du sonst immer 2,5 Kilometer in die eine Richtung und dann wieder zurückläufst, dass du sagst, okay, jetzt laufe ich mal 3,5 Kilometer in die eine Richtung und drehe um und im Notfall höre ich trotzdem nach 5,5 Kilometern auf und latsche nach Hause.
Na, aber sinnvoll wäre ja zum Beispiel, ich laufe ja immer um einen See rum, dann könnte ich jetzt sozusagen nochmal eine Runde, eine extra Runde drehen.
Genau, sehr gute Idee.
Und sozusagen dann, ich glaube, die Runde, ich habe die auch mal gemessen, die war 1,3 Kilometer.
Und, ja, perfekt.
Ja, einfach nochmal so eine Runde drehen und wie du halt sagst, wenn es dann gar nicht mehr geht, einfach nach Hause laufen.
Also, genau. Und wichtig ist aber, du musst daran denken, es geht jetzt darum, die Grundlagenausdauer aufzubauen. Ja? Und die baust du auf, indem du deinen Motor langsam fährst. Weil du hast Glykogen in deinen Muskeln, dieses Glykogen wird aufgebraucht. Deine Muskeln, wenn du schnell läufst, gibt es irgendwann eine Schwelle, die VO2-Max-Schwelle, in der die Muskeln nicht mehr mit Sauerstoff schnell genug versorgt werden können, übers Blut. Mhm. Ja? Diese Schwelle kann man, diese VO2-Max kann man verändern, aber diese Sauerstoffaufnahmefähigkeit, ja, die sorgt dafür, dass deine Muskeln nämlich übersäuern. Und das hat zwei Effekte. Einmal, dass du während des Laufs auf einmal merkst, meine Beine werden schwach. Und B, dass du üblen Muskelkater hast. Und das sind die beiden Sachen, die wir eigentlich vermeiden wollen am Anfang, weil im Endeffekt das, was du dann schneller läufst, wofür du übrigens noch mal ganz deutlich 5 Kilometer schnell gelaufen und 5 Kilometer gemütlich gelaufen, macht zero Unterschied im Kalorienverbrauch. Nur damit du das auch noch weißt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn du hochpulsig läufst, kommst du nicht in die Fettverbrennung rein. Deswegen ist auch da es schlauer für dich und für unser direktes Ziel, wenn du sehr gemütlich läufst und dann lieber länger läufst, auch wenn du die, länger meine ich damit auch, dass du für die 5 Kilometer halt einfach länger brauchst, aber du kommst dann eher in die Fettverbrennung rein. Zweitens, es bringt dir dann mehr Spaß, du bist belastbarer, du kannst eher oder länger und öfter laufen, wenn du nicht so schnell läufst. Aber ich weiß, du möchtest schnell laufen. Ich möchte ein Foreshadowing machen, das darfst du aber noch nicht anwenden und das ist, dass du irgendwann demnächst, aber das frühestens nach der nächsten Folge, dass wir gerne auch an deiner Grundschnelligkeit arbeiten können. Und die bereiten wir vor, die Intervalle bereiten wir vor mit eine Minute ganz gemütlich laufen, 20 Sekunden richtig schnell, aber nicht Sprint. Nicht Sprint, nicht so schnell du kannst, aber richtig schnell. Also so, wo du weißt, das würde ich nie im Leben 2 Kilometer durchhalten. Da würde ich dann irgendwann hustend überm, kotzend überm, also richtig schnell, so wie wenn du mit einem Kumpel irgendwo vom Kumpel wegrennst, aber du weißt, der geht jetzt nicht in den Vollsprint über, aber du musst schon schnell laufen, damit er nicht aufs Maul haut.
Wie oft und macht man das in so einem Intervalltraining?
Ich würde sagen, dass du es am Anfang 5 bis 7 Mal machst, aber eben noch nicht, sondern frühestens in einer Woche oder zwei. Wir wollen erstmal, dass du eigentlich locker die 7 Kilometer laufen kannst, weil du musst dich vorher auch noch 2 Kilometer einlaufen und du solltest danach 2 Kilometer auslaufen.
Also.
Warum sag ich noch nicht so schnell und warum machen wir es auch nur 20 Sekunden? Weil umso schneller man läuft, umso größer ist die Verletzungsgefahr immer. Und deswegen möchte ich erstmal, dass deine Sehnen vor allem sich daran gewöhnen. Die Sehnen ist nämlich das, worauf wir aufpassen müssen. Die bekommen durch diese Schockmomente, in denen du aufkommst, tun die weh. Fälschlicherweise denken Leute, es geht auf mein Knie, es geht auf mein Knie. Das sind die Sehnen, die durch die Knie laufen, die wehtun. Das sind die ist einfach zu viel Druck auf den Muskeln und die ziehen an den Sehnen. Und deswegen musst du auch dich dehnen. Und deswegen wäre es geil, wenn du, habt ihr Nudelholz, so eine Teigroller?
Ja.
Dann nimmst du abends, wenn du auf der Couch liegst, jeden Abend den Teigroller und rollst dir die Oberschenkel aber so richtig
den
fest
ab. Den Teigroller habe ich sowieso jeden Abend in der Hand.
Ja, von ganz, ganz oben den Oberschenkel bis zum Knie richtig feste, die Unterseite und die Schienbeinaußenseiten, die Calves,
ja.
Da, die Conor McGregor so wehgetan haben, die rollst du auch aus. Es tut weh, aber das hat einen enormen Vorteil, wenn es um Regeneration geht und dass du beschwerdefreier am nächsten oder übernächsten Tag laufen kannst.
Okay, das kurz noch zu VO2 Max, was ich bin ja gestartet mit 43, nee, mit doch mit 43. Keine Ahnung, wie ich den Wert jetzt einschätzen muss. So ging es halt los. Okay. Und nach 2 Wochen bin ich jetzt bei 42. Also umso niedriger, umso besser, oder? Andersrum.
Umso höher, umso besser.
Ja, aber warum wird er denn schlechter, der Wert?
Pass auf. Lass diese blöden, komischen Zahlen, weil Pulsmessung am Handgelenk ist für die Katz ein bisschen. Es ist nicht
ja, völlig unbrauchbar. Ja, okay, ich mach's mit Apple Watch, ja.
Und diese daraus errechnete VO2 Max, da musst du nicht zu viel drauf geben. Es kann auch übrigens sein, dass du, aber das ist jetzt in deinem Fall nicht so, dass du mehr trainierst und denkst, ich laufe doch besser, aber meine VO2 Max geht runter, dann bist du im Übertrainingsbereich, aber das bist du auf gar keinen Fall.
Naja.
Nein, das ist wirklich was ganz, ganz anderes. Übertraining ist nochmal wirklich, dass du da kriegst du richtig körperliche Probleme auf längere Sicht und das hast du nicht.
Wann machen wir denn jetzt die nächsten Wales? Wieder in 2 Wochen?
Ich würde sagen, wieder in 2 Wochen.
Was ist dann jetzt mein Trainingsplan? Wie oft soll ich laufen gehen in den 2 Wochen und in welchen Kilometerbereichen soll ich mich da tummeln?
Ich würde sagen, du behältst 2-mal in der Woche die 5 Kilometer bei, ja, unter der Woche und machst am Wochenende, versuchst du mal 7 bis sogar 8, aber mit dem Ziel, dass du extra langsam läufst. Also, dass du extra nicht, wenn ich da dann so eine Zeit sehe wie bei den 5 Kilometern, dann hast du was falsch gemacht.
Also pass auf, 2-mal in der Woche laufe ich so wie heute. Und am Wochenende, ja, also zum Beispiel nächste Woche
wenn
Sonntag.
Wenn du schaffst, kannst du auch dreimal in der Woche, aber zweimal in der Woche ist okay. Und
ja.
Am Wochenende.
Dreimal in der Woche wäre aber besser, meinst du? Also insgesamt vier Läufe
insgesamt
pro Woche.
Viermal, pass auf, wenn du jede 48 Stunden läufst, ist die Verbesserung
größten.
Am sichersten. Allerdings haben wir bei dir immer noch die große Gefahr, dass du dich übernimmst und irgendwie dich verletzt dadurch.
Ich bin aber auch schon ziemlich gut. Also also wenn man jetzt nicht wüsste, wie viel ich wiege, könnte man schon denken, dass ich ein ziemlich sportlicher Typ bin.
Genau.
Nee, ist so.
Und ja.
Ich habe doch diesen Unterton gerade bei dir eindeutig rausgehört. Das ist ja, doch wieder genau. so ein Halbdiss gewesen. Warum hast du eigentlich keinen Lampenschirm da an deiner Decke?
Brauche ich nicht, ich habe genügend Lampen oben hin.
Mhm.
Nein,
jetzt das ist doch was faul.
Also, du machst das 2 bis 3 Mal unter der Woche, deine 5-Kilometer-Runde, übrigens auch nicht super schnell, weil wir sind immer noch in der Grundlagen-Ausdaueraufbau und am Wochenende nimmst du dir vielleicht auch ein Fläschchen, einen Bidon in die Hand, Wasser, und dann guckst du, dass du 7, 8 Kilometer läufst, ganz gemütlich.
Ist das Wasser, da muss ich mal kurz einhaken, das mit dem Wasser, das habe ich schon ein paar Mal gehört und vor allem natürlich dann, als ich 12, 13 Kilometer gelaufen bin, auch im Hochsommer. Ich habe aber nie, also ich habe das einmal gemacht mit so einer Flasche und ich habe das nie als hilfreich empfunden. Das war eher immer lästig, weil immer wenn ich...
Nee, dann brauchst du es, pass auf, ich meinte eher, dass du vielleicht auch so eine psychische Stütze hast, vielleicht, dass du, ich habe gedacht, vielleicht ist es ja so, dass du bei 5 Kilometern denkst, oh, ich bin am Arsch, ich muss was trinken, ich bin, nee, was weiß ich. Ich nehme... Wenn ich 20 Kilometer laufe, nehme ich kein Wasser mit und nichts zu essen. Also
okay.
Dann, das ist so bei mir aber die Grenze. So manchmal habe ich auch ein Fläschchen in der Hand für 20 Kilometer, aber die Leute übertreiben es teilweise total mit, was man braucht. Und wenn du vorher ein bisschen Wasser trinkst, was ich dir anraten würde, also wenn du stundenlang vorher nichts getrunken hast, kannst du dann am Ende Blut pissen, wie es mir schon das ein oder andere Mal passiert ist, weil die Blase irgendwie so aneinander reibt.
Ja, was aber, ich halt immer mitnehme, sind, ich nehme immer 5 Gels mit, 2 Mars und wenn ich nach Hause komme, trinke ich gleich 1 Liter Cola. Also das habe ich mir schon direkt
also,
gemerkt.
Wenn du irgendwann mal wirklich lange, lange Läufe machst, wir haben ja Caroline Rauscher schon mehrfach im Podcast gehabt, welche so ein bisschen die Sporternährungsexpertin in Deutschland, eine derer, die so ein eigenes Institut und eine Beratungsfirma und hat. Und der perfekte Recovery Drink ist nicht irgendein Pülverchen von was weiß ich was, sondern
Cola.
Ein Kaba, eine Schokoladenmilch.
Ah, okay.
Da ist alles drin, was du brauchst. Da ist der Zucker drin, da ist das Eiweiß drin und so weiter.
Aber jetzt da kriege ich Durchfall von. Also ich habe keine...
More info than I needed.
Ja, jetzt, mein, ist ja jetzt nicht... Ich habe dir jetzt kein Bild geschickt davon. Ich erkläre dir ja einfach nur, das ist ja eine ganz normale Geschichte.
Doch, in meinem
Geschichte.
Kopf hast du es mir geschickt. Lieber.
Ja, ich schaff's aufs
eben
Klo.
Nackt und ich im Oberkörper gesehen und ich habe mir das auf einem Klo vorgestellt mit der Geräuschkulisse, die dazugehört.
Ich bin ein leise so Scheißer. Das kann ich dir... Nein, man kann sich da zusammenreißen. Man muss einfach nicht... sozusagen
mit Durchfall.
Die volle Atü-Zahl aufs Loch geben, sondern man kann das so ein bisschen schon
du
selber noch...
Du nimmst auch aus allem jeglichen Spaß raus, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist genau mein Part hier bei diesem Podcast, dass ich einfach mal ein bisschen...
Nein, aus dem Scheißen, meine ich, nimmst du Spaß raus, wenn man da hier nicht mehr mit der vollen Atü-Zahl... Das ist das Einzige, was das Ganze noch irgendwie unterhaltsam macht für mich.
Aber hey,
ich bin gestern 50 Kilometer gelaufen. Ich bin gestern 50 Kilometer gelaufen und habe meine Karriere als Lauf-YouTuber gestartet und habe einen YouTube-Kanal, den ihr bitte alle abonniert, der heißt Fatboy Phil. Und der erste Film heißt, weil wahrscheinlich, wenn man Fatboy Phil googelt, findet man mich nicht direkt, aber wenn ihr Fatboy Phil und Ultralauf macht...
Ultra-Fatboy Phil.
Dann das müsst ihr das finden. Ich merke, dass du, wenn du Bier getrunken hast, vor allem deine flachen Witze besonders lustig, selber besonders lustig findest.
Jetzt hör doch mal auf. Einmal bin ich gut drauf hier heute. Also echt, sonst bin ich immer niedergeschlagen.
Und ich habe auf jeden Fall heute den ganzen Tag mit dem guten Justin Deutscher, der mir geholfen hat, mich in meinem Final Cut Pro zurechtzufinden, habe ich wirklich, finde ich, einen lustigen, guten YouTube-Film geschnitten, den ihr euch alle angucken könnt. Und da werde ich jetzt regelmäßig übrigens auch Tipps für Läufer und so rausbringen, für Anfänger und unterhaltsame kleine Lauferlebnisberichte.
Kann ich deinen Final Cut Pro mitbenutzen?
Nö.
Schade. Also ich benutze ja eh kein Final Cut oder sowas in der Art, sondern ich nehme ja immer iMovie.
iMovie ist auch super geil. Vor allem, ich habe gesehen, dass ganz viele Sachen, die ich machen wollte und will, dass man die auch in iMovie auf dem Rechner machen kann. Ich habe es immer nur auf dem Handy gemacht. Und selbst da habe ich ganz okay Ergebnisse mit erzielt, muss ich sagen.
Also, um das Thema Laufen, Abnehmen abzuschließen, wir wiegen uns das nächste Mal in 2 Wochen. Bis dahin soll ich möglicherweise, also wenn es irgendwie geht, 8 Läufe absolviert haben. 6 davon um die 5 Kilometer, 2 so 7 bis 8 Kilometer, aber langsamer. Und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt hat. Und sollte mein Plan funktionieren, dass ich an den Lauftagen keine Süßigkeiten zu mir nehme, glaube ich, sind wir auch in Sachen Ernährung schon einen enormen Schritt weitergekommen. Weil das
ja,
ist,
die Süßigkeiten, ich muss dazu sagen, pass auf.
Kurz, ich esse viel, also ich kann es schon mal, wenn du jetzt irgendwas...
Nein, Süßigkeiten ist okay, aber wenn du an den Lauftagen dir dann zum Beispiel 5 Scheiben Weißbrot reinpackst, das ist halt auch purer Zucker.
Das esse ich nicht, das esse ich nicht. Gut, ich esse kein Weißbrot. Ich esse, wenn dann so Mehrkornbrot, wenn ich Brot esse.
Ja, Brot generell
ist ja, halt... Ja, aber das geht nicht ganz weg, also... Wenn ich jetzt halt
muss auch nicht, ich will auch nicht, dass du jetzt so ein super krasses, übertriebenes Diät-Essstörung aufbaust, aber was gut wäre, ist, wenn du halt ausweichst auf, wenn du einfach mal so eine Riesenschüssel Gemüse brätst oder kochst, das ist auf jeden Fall mal, dann bist du nie verkehrt und gegen den Hunger kochst du dir zu jeder Mahlzeit noch ein Ei oder zwei, dann
das hab ich.
Kleine Schüsselchen Bohnen, dann hast du so einen, dann hast du was?
Ja, nee, mit zu vielen Eiern und so, da habe ich keine gute Erfahrung gemacht. Also das habe ich eine Zeit lang mal versucht, weil ich das schon ein paar Mal gelesen habe. Und die hängen mir wirklich nach 4-5 Tagen komplett zum Halse raus. Also
ja, gut, dann musst du es halt, ja, halt nicht jeden Tag, aber machst es halt ab und zu mal an so einem Tag.
Ja, ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie Ausreden für mich finden, sondern so ein Stück weit weiß ich ja schon, wie man sich richtig ernährt. Also es war jetzt nicht so, dass ich mein ganzes Leben lang ein Problem mit der Ernährung hatte.
Boot sitz ich wie du.
Sondern es hat ja sehr, sehr gut geklappt und es gab ja auch schon eine Phase, wo ich körperlich mehr als zufrieden war. Kann man so mal festhalten. Ja. Und das Problem, was sich bei mir immer einstellt, ist, dass ich einfach zu viele so Chips und auch mal Süßigkeiten esse. Also einfach das, was mehr oder weniger vom Kind übrig bleibt, fange ich dann an zu essen. Und das dreht sich aber irgendwann, dass das Kind das ist, was von mir übrig bleibt. Also, weißt du, am Anfang sind es einfach nur so Reste.
Ich weiß genau, das ist bei mir auch ganz schlimm. Und weißt du, was mich so ankotzt? Ich war das ganze letzte Jahr, habe ich super gesund gegessen, hab super wenig gegessen und hatte damit gar keine Probleme. Und ich hatte auch kein Problem damit, Süßes zu fressen. Und in den letzten 2 Monaten mache ich eine Menge falsch. Vielleicht auch, weil ich so viel laufe, dass mein Körper dann so Hunger hat. Ich weiß es nicht. Aber ich bin da, ich judge nicht, weil es mir eh nicht geht. Ich bin zum Glück, wie gesagt, ich bin ja gestern 50 Kilometer gelaufen, hab gedacht, ey, da hast du es bestimmt. Ich meine, dann steht dann auf der Uhr, dass ich irgendwie 4.800 Kalorien verbrannt habe mit dem Lauf. Und dann gehe ich heute Morgen erwartungsvoll auf die Waage und sehe, fuck, ich habe keinen Gramm abgenommen, zum Gegensatz zu vorgestern. Von daher, man darf das mit dem Sport auch nicht überschätzen. 80% ist Ernährung, 20% ist Sport. Und deswegen, aber das wird alles kommen. Ich glaube, dass du irgendwann dich auch so geil fühlen wirst, dass du Bock hast, dann auch wenig gesünder zu essen, weil dein Laufen so gut läuft.
Ein Thema muss ich noch ansprechen, wenn es darum geht, Laufgeschichten hier auszubreiten. Und zwar habe ich ein großes Problem mit Hundehaltern. Also, jetzt pass auf.
Thema.
Ja, es ist ein schwieriges Thema, denn ich habe im Freundeskreis, in der Familie...
Aber der tut nichts. Laufen Sie einfach weiter.
Ja, da haben Leute Hunde und ich bin es einfach gewohnt, dass wenn man jetzt auf Wegen läuft, wo relativ viel Betrieb ist, also so schon so Lauf-Wanderwege.
Ist Corona fast überall leider, ne?
Ja, aber du nimmst deinen Hund eigentlich immer an die Leine, egal was es für einer ist. Also so kenne ich es von Freunden und von Familienangehörigen, die wirklich auch kleine Hunde haben, wo ich es noch nicht mal so wichtig finde, dass sie den an die Leine nehmen. Aber das machen sie eigentlich. Aber jetzt wirklich bei 6-mal Laufen ist es mir, glaube ich, 4 oder 5-mal passiert, dass plötzlich ein riesiges Vieh vor mir auftaucht und irgendwo am anderen Ende des Weges, mehr oder weniger, ein sehr entspannter Hundehalter sein Tier das Signal jetzt gibt, mit einem Pfiff doch bitte zurückzukommen. Und ich sag mal so, in 2 von 4 Fällen klappt das halt nicht. Da bleibt der Hund erstmal stehen.
Ja, und sie bewegen ja auch ihren Arsch nicht. Die kommen da auch nicht angerannt und sagen, sorry, ich nehme ihn. Sondern sie denken einfach so, ja, gucken einen doof an. Ich kenne das. Ist ein altes Problem. Kann ich dir nicht weiterhelfen?
Nee, du sollst mir nicht helfen. Ich wollte es einfach nur mal hier ausbreiten.
Ich kenn's.
Ich denke mir halt, Also prinzipiell verstehe ich jeden, der sagt, ja, du, ich habe meinen Hund im Griff und wenn ich rufe oder pfeife, dann kommt er. Das glaube ich jedem. Aber ich glaube, manche müssen sich
unser einfach, Hund nicht übrigens.
Okay, aber da muss man sich auch einfach mal in das Gegenüber hineinversetzen. Denn für mich ist es so, ich kenne deinen Hund nicht, deinen Scheißhund, genau. Sage ich mal so, wie es ist. Und egal, was für ein Hund vor mir steht, im Prinzip haben alle Hunde, die, was weiß ich, so eine gewisse Größe erreichen.
Killer, sag's doch.
Ja, aber sie können mir zumindest mal wehtun. So.
Ja, natürlich.
Und ich habe auch keinen Bock, einen Hund auf die Schnauze hauen zu müssen, egal wie groß er ist, weil er jetzt nach mir schnappt oder so. Ich möchte einfach nicht in die Situation kommen. Ich möchte schon gar nicht in die Situation kommen, dass ich mich fragen muss, wie ich jetzt handle, sollte der Hund irgendwie anschlagen oder sonst irgendwas. Das geht mir einfach auf den Sack. Deshalb meine Bitte an alle Hundehalter, nehmt doch eure Hunde einfach an die Leine. Es ist ja nicht so schwer, ihr könnt ja
diese langen... Nein, das kannst du auch nicht verlangen, die Hunde können nicht, die müssen auch mal auslaufen.
Das ist, ja, genau. Und dann ist es halt mein Problem, oder was? Nein. Also das, doch, offensichtlich schon. Man kann doch nicht sagen, ja, die Hunde müssen mal auslaufen. Das ist doch nicht mein Problem. Es kann doch nicht sein, dass ich darauf Rücksicht nehmen muss. Du kannst auf Hundewiesen gehen...
Halt
guck mal, meine Mutter, Planeten, warte mal, jetzt bin ich dran. Jetzt Ruhe, jetzt will ich was sagen. Du hast die ganze Zeit über Laufen geredet. Jetzt bin ich dran mit diesem verfickten Hund.
Ich hab die ganze Zeit über Laufen
so, geredet. So, meine Mutter schafft es. Meine Mutter hat Rheuma, schweres Rheuma, ist weit über 60. So, und
nimmt die Mitleidskarte ausgelegt,
bevor man es geht mir darum, dass es meiner Mutter gelingt.
Was ja auch noch Legasthenikerin.
Fuck you! Ich will jetzt was sagen, Mann! Meine Mutter geht dann auf eine Wiese, lässt den Hund da laufen und hat genügend Abstand zu irgendwelchen Wegen. Und wenn sie dann auf Wanderwege kommt oder auf, was weiß ich, Fahrradwege, dann gelingt es ihr auch, den Hund wieder anzuleihen. Wieso schaffen das nicht fucking Rottweiler-Besitzer mit ihren verfickten Scheißhunden, wo hinten ein riesen Schwanz baumelt und Eier so groß wie meine Fäuste und ich sofort schon weiß, das ist einfach nur eine Penisverlängerung. Weil das sind komischerweise oft die bedienen die Klischees. Weil die meisten Leute, die, glaube ich, ihre Hunde wirklich im Griff haben, ja, denen gelingt es zum Beispiel mit dem Hund normal an der Leine zu laufen, ohne dass der Hund ständig zieht, schnappt, also so komisch atmet oder sonst irgendwie aus der Reihe fällt. Ne, es ist doch so. Ich sehe immer immer das gleiche Klientel. Immer. Immer. Immer wieder. Und diese Reaktion, wenn
lass
man dann...
Lass raus, Ricky.
Nee, das geht mir auf den Sack. Ich bin gejoggt, beim zweiten Mal joggen, laufe ich mitten auf der Straße, weil der mit seinem scheiß Hund auf dem Gehweg läuft, der selber läuft, als wäre er ein Pitbull, und daneben der Rottweiler braucht den ganzen Gehweg, weil der sich so breit macht mit seinem scheiß Hund, dass ich auf die Straße gehen musste. Meine Tochter ist mit dem Fahrrad da lang gefahren, auch sie ist ausgewichen, das ist nämlich das Nächste. Ja, es kann auch mal ein Kind mit dem Fahrrad um die Ecke kommen, die erschrickt sich, fällt hin und die dümmsten Sachen sind schon passiert, knallt mit dem Kopf auf den Stein, sonst irgendwas, wegen deinem Scheißhund, weil der jetzt mal Auslauf braucht. Dann geh auf eine Wiese, wo keine Radwege sind, Wanderwege oder sonst irgendwas.
Ich würde so gerne so einen Schnitt haben auf dein Gesicht, während du so läufst und dann kommt so ein Hund.
Das ist pure Aggression.
Und jetzt lässt du es raus. Jetzt, wo der Typ, der so läuft wie der Pitbull, weit weg ist, jetzt kannst du aber mal richtig Dampf ablassen.
Ja, du, wenn ich da mit meinem 160er Puls langlaufe, meinst du, da kriege ich doch das Maul auf? Da bin ich einfach nur froh, wenn ich irgendwann mal wieder ankomme.
Oh, ey, weißt du was? Ich schäme mich, ja. Ich schäme mich, dass ich es gemacht habe. Aber ich bin mal gelaufen am Wasser entlang. Da war ich schon 20 Kilometer weg von Utrecht. Und ich laufe und versuche auch ein bisschen eine gute Zeit zu haben, ja. Also ich bin auch so ein bisschen, dass ich denke, ey, das könnte echt eine gute Zeit werden. Und dann laufen so 50 Meter vor mir, läuft so eine Frau mit einer Leine und ihr Mann und ihrer Tochter. Und dann kommt ein Hund angerannt auf mich und stellt mich, ja. Also der setzt sich vor mich hin und bellt wie ein Gestörter. Und ich bleib stehen, drück auf Pause und sie dreht sich um und so, und er kommt halt nicht erst, und sie ist ewig weit weg, und ich bleib stehen, ja, und ich guck sie so an, und sie guckt halt einfach, und sie macht nichts, und ich so, könntest du mal meinen Hund nehmen? Und sie so, ja, hier darf man Hunde freilaufen lassen, und ich so, aber nicht, wenn er mich bedroht, und ich würde gern weiterlaufen, sie so, und da habe ich, glaube ich, gesagt, dass sie eine dumme Fotze ist, obwohl ihre Tochter und ihr Mann daneben stehen.
Das hast du schon mal hier erzählt in dem Podcast. Und ich kann es aber so gut nachvollziehen, weil das Verständnis irgendwann mal aufgebraucht ist. Und natürlich erwischt es dann vielleicht auch jemanden, der
eine Fotze ist.
Nee, der vielleicht sonst sich immer vorbildlich verhält und so. Aber es ist so anstrengend, das weiß ich noch von früher. Okay. Es ist so anstrengend. Und das nächste sind Autofahrer. Das ist das nächste. Wenn ein Jogger irgendwo langläuft, ja, und überquert die Straße und du willst irgendwo rausfahren, dann ist das auch ein ganz normaler Verkehrsteilnehmer. Dann bleib mit deinem verschissenen Auto stehen. Das ist das nächste, was mich zur Weißglut treibt. Wenn Leute aus ihren Einfahrten rausfahren, die sehen, da kommt jemand. Gejoggt, ja, also schnell. Ja, der hält auch nicht einfach mal so an. Da halten die nicht an, sondern fahren raus und erzwingen praktisch, dass ich
weißt, was du machen musst. Du musst praktisch einfach weiterlaufen und dich so direkt, wenn er einfach nur so ansatzweise weiter dich mit voller Wucht auf seinen Kühler fallen lassen.
Da hat er auch eine
schöne Delle drin und kannst sagen, hey, ich es geh weg, du hättest hier nicht laufen müssen.
Das habe ich mir auch schon überlegt. Und ich glaube mir,
wenn du dich da fallen lässt, der hat eine richtige
Natürlich, Delle. Ja, der hat wahrscheinlich noch zwei Platten vorne, alles ist im Arsch. Brechen die Achsen,
Nein, aber,
ich weiß.
Ricky, pass auf, Ricky.
Nein, aber da habe ich mir das auch schon überlegt und dann wusste ich, wenn ich das mache, ich bin so ein Glückspilz und breche mir wirklich noch irgendwas dabei.
Pass also, auf, jetzt kommt ein Lehrstück in bei anderen Klugscheißen, Wasser, Saufen, Wein, Predigen, nee, andersrum. Du musst einfach loslassen, du kannst die Welt doch nicht verändern. Du musst, gerade das Laufen macht einen eigentlich relaxter.
Mich
und
nicht.
Einfach freundlich sein und sagen, hey Fifi, süßer Pupsi.
Nee.
Lass uns mal zusammen.
Wenn ich laufe, hasse ich Hunde. Grundsätzlich. Jeden Hund, den ich sehe, das ist für mich eine Gefahr erstmal potenziell. Und wenn so kleine Hunde mich so blöd ankläffen, ist es echt so ein Moment, wo ich keine guten Gedanken habe. Also das ist nicht mehr, das darf man dann echt nicht laut äußern, was da mir so durch den Kopf geht. Wenn es größere sind, habe ich natürlich Respekt, aber da hasse ich meistens die Besitzer, weil ich die verurteile. Muss ich ehrlich zugeben. Du musst übrigens,
apropos Hunde, also Tiere, ich musste gerade an die Gorilla-Szene denken. Du musst unbedingt Bad Trip gucken, den Eric Andre-Film. Der ist ein Film, ein geskripteter Film, der aber in der echten Welt einfach geschickt wird und praktisch wie ein never-ending versteckte Kamerafilm funktioniert. Also alles, was da an krassen Szenen passiert, ist in dem Skript, das ist eigentlich eine Roadmovie-Liebesgeschichte, aber die Umstehenden wissen nicht, dass sie praktisch in dem Film mitspielen und es ist fucking hilarious und deswegen muss ich gerade dran denken, weil er nämlich in einem Zoo ist und mit so einer großen Gruppe und der immer mit so Lowlights und dann geht er in so ein Gorilla-Gehege, dann sagt er zu seinem Freund, hey, guck mal hier, das Gehege von einem Gorilla, die haben vergessen, die Tür zuzumachen, ich mach schnell ein Selfie und dann geht er hin und macht ein Selfie und dann kommen so die Ersten, die sich so umdrehen, weil die Gruppe wird gerade abgelenkt aufs Wolfgehege und dann drehen sie sich um, gucken alle, ziehen die Handys alle, weißt du, wollen uns alle fotografieren und danken alle so, oh mein Gott, sind voll geschockt. Und dann nimmt der Gorilla ihn, reißt ihm die Hose runter und fickt ihm in den
Moment, ist das ein echt, also es ist natürlich kein echter Gorilla, aber erkennt man...
Okay, halt, für diese Frage, ob das ein echter Gorilla ist.
Ey, ich hab sofort revidiert. Ich habe gesagt, natürlich ist es kein echter Gorilla, aber erkennt man ihn als echten Gorilla? Jetzt flippe ich gleich aus. Das hat nichts mit Dummheit zu tun.
Du bist so aggressiv. Du laufen tut dir nicht gut. Pass auf, deine Frage ist völlig berechtigt, weil das immer so ist, dass ich denke, das sieht man doch sofort. Aber es ist sogar so, dass dieser Gorilla, was natürlich eine gute Maske war, dass der dann auch irgendwann, wenn er flüchtet, zur offenen Tür hin, dass der dann direkt vor der Gruppe steht und die alle sich in die Hose scheißen, obwohl er direkt vor ihnen steht. Und du siehst, das ist echt real 4. Ja?
Mich hat man ja mal mit einer Gorilla-Maske, hat man mir ja mal einen Streich gespielt.
Okay.
Einen, der lange Zeit dramatische... sagt man dann, Wunden, ja, so kann man sagen, bei mir hinterlassen hat.
Du bist ein einziger Wunden-Flickenteppich.
Ja, ich bin sozusagen... Hat aber nichts
mit Happy Day zu tun, oder doch?
Nee, hat nichts mit Happy Day zu tun. Das war folgendes... Affenhure,
da haben wir auch eine Gorilla-Maske auf der Live-Show immer gehabt.
Nee, damit hat es nichts zu tun. Es war folgendes, ich habe einen Kumpel abgeholt, bei ihm zu Hause. Wir haben uns verabredet, dass wir jetzt jemand anderen noch abholen, also auch einen weiteren Kumpel. Und dann sind wir zu dem gelaufen. Die Mutter hat gesagt, nö, der ist nicht da. Also ich nenne jetzt bewusst keinen Namen. Der ist nicht da. Und haben wir gesagt, ja, dann gehen wir jetzt alleine zum Bolzplatz ein bisschen kicken. So, und der Bolzplatz lag so ein bisschen ja außerhalb der Ortschaft. Man musste so ein, zwei Felder überqueren. Weißt du, also, du kennst ja die gewöhnlichen Größen für Felder. So ein, zwei Felder müsste man überqueren. Und dann war da unten so ein Spielplatz. Und an diesem Spielplatz... war auch noch so ein Bolzplatz mit so Eisentoren. Die kennst du wahrscheinlich auch noch aus deiner Jugend.
Mhm, ja, klar.
Und dann sind wir da runter und am Spielplatz, beziehungsweise am Bolzplatz, gab es dann so ein kleines Rinnsal, dass ja, unter so eine Brücke durchlief und irgendwie standen wir da an diesem Brückengeländer und haben erstmal so geredet, ich weiß nicht, um was es ging, und auf einmal sagt der Kumpel von mir, hey, was liegt denn da unten? Und praktisch da, wo die Brücke beginnt, lag auf einmal so ein Päckchen. Und ich so, keine Ahnung, ich habe mir da keine Gedanken groß gemacht, und er hat erst geholt. Und dann war das so ein Päckchen, das so aussah wie diese typischen Koks-Pakete, die mit so wie nennt sich denn das große Tesaband? Heißt das auch ganz normal Tesaband, das braune,
ja,
da?
Ja, so Paketband, dick,
halt. Paketband. Genau, mit so Paketband umwickelt war. Und ich habe dann wahrscheinlich, also ich weiß es nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber wahrscheinlich so, was ist denn das für ein Scheiß oder so. Und er hat es dann mit seinem Messerchen, was man damals natürlich jeder an seinem Schlüsselbund hatte, aufgeschnitten, und es war ein weißes Pulver drin. Und
yes, here come the millions.
Nee, das war nicht mein Gedanke, denn im selben Moment stürmte jemand mit einer Gorilla-Maske und mit einer Schreckschusswaffe, wie ich im Nachhinein dann erfahren habe, um die Ecke und hat geschossen. Aber natürlich Schreckschuss, ja.
Aber hey, das ist mal hier in Utrecht einer gestorben, weil einer mit einer Schreckschusspistole auf ihn geschossen hat, weil er einfach, und zwar nicht mal, auch krasse Geschichte, nicht direkt Herzkrass bekommen, sondern irgendwie eine Stunde danach, der war so weg von den Socken. Aber gut, erzähl weiter.
Ja, also du kannst dir ja vorstellen, wer diese dritte Person war. Das war eben der Kumpel, den wir abholen wollten, der aber nicht zu Hause war. Also die beiden anderen Kumpels.
Der hat euch verarscht.
Der hat nicht uns verarscht. Die beiden haben mich verarscht. Das waren auch zwei von dieser Clique, die mich grundsätzlich verarscht haben.
Ich habe schon spaßeshalber gesagt, du bist so ein Flickenteppich des Leids. Was haben die alles mit dir gemacht?
Also das war
unglaublich,
dann unglaublich unter Alter. Weil die fanden es ja auch wahnsinnig lustig, wie schnell ich auf einmal rennen konnte und wie weit ich weggerannt bin. Also ich bin einfach nur gerannt.
Damals warst du noch...
Ja, komm, den gebe ich dir. Und, was war ich damals?
Noch ängstlich.
Jetzt rank und schlank, Kerl. Und es stimmt
du,
sogar.
Du, ach so, nee, das habe ich gar nicht. Ich
als
gar
meine Frau mich kennenlernte, hat sie sofort gesagt, hey, du musst ein bisschen zunehmen. Dann habe ich gesagt, wieso?
Und jetzt sagt sie jeden Tag, hey, halt, so war das jetzt auch nicht gemeint.
Sie hat mich kennengelernt mit 74 Kilo 1,90. Also das war schon sehr schlank.
Sehr, sehr, sehr schlank.
Ja, ja, ja. Ich bin dann, wie gesagt, weggerannt, und die haben mich natürlich dann irgendwann eingeholt, aber ich war immer noch sehr aufgebracht, logischerweise. Und auch als der andere, ich nenne ihn jetzt mal Bekannte.
Hey, Schreckschusspistole oder Faschingspistole?
Na, so
wie alt warst denn du?
Ich war damals so 14, 15. Das war so eine typische, so eine Gaspistole halt. Die du auch zu Silvester benutzen kannst.
Ist in Holland komplett verboten,
das Ganze. Ist in Deutschland mittlerweile, glaube ich, auch mit einem kleinen Waffenschein versehen worden. Aber früher konntest du, glaube ich, ab dem 16. Lebensjahr so ein Ding kaufen. Aber ganz genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall konntest du solche Waffen beziehen ohne Waffenschein. Sei es drum. Selbst als der den Gorilla-Kopf da runtergenommen hat und ich eigentlich erkannt habe, wer es ist, hatte ich echt massive Probleme, mich ihm zu nähern. Ja, also das war erstmal so ein kompletter Schock, und das war dann so extrem, dass ich mich bestimmt ein halbes Jahr nicht mehr an diese Stelle runtergetraut habe. Also wenn die alle dabei waren, war es okay, aber in dem Moment, wo nicht alle dabei waren, habe ich mich so unsicher gefühlt, dass ich immer nach Ausreden gesucht habe, da nicht runter zu müssen. Also das hat bei mir extreme Spuren hinterlassen, und selbst jetzt als 19-jähriger Mann habe ich immer noch Probleme, an dieser Stelle alleine vorbeizujoggen. Ist kein Scheiß. Wenn ich da vorbeilaufe, habe ich immer ein ungutes Gefühl. Immer.
Also ein Gorilla mit einer Schreckschusspistole um die Ecke kommen?
Ich kann es nicht. Es ist immer...
Nein, das ist völlig... Unwohl. Hey, Ricky, ich mache zwar Späßchen, weil wir haben ja auch so ein bisschen so eine Entertainment-Geschichte am
Laufen. Nein, natürlich nicht.
Aber ich finde es echt krass, was die mit dir... Obwohl, das ist noch... Ich finde ganz ehrlich gesagt, das Ding... ist noch das, was ich am... Das ist so ein klassischer Prank.
Ja, ja.
Obwohl natürlich mit einer Pistole schießen schon wieder sehr weit geht, weißt
aber
du?
Ich muss dir
vor allem, wenn es eine Schreckschusspistole ist, dann ist ja der Bounce auch nicht so wie bei so einer mit diesen roten Ringen da.
Nee, das hört sich schon echt an. Aber ich muss gleich dazu sagen, es hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert, dann habe ich natürlich auch sofort mit eingestimmt, dass wir jetzt den nächsten Kumpel verarschen. Ja, also
das ist ja typisch, dass der Bully von heute ist das Opfer des Bullies von gestern.
Nur bei keinem hat es so funktioniert wie bei mir, muss man dazu sagen. Alle anderen, ja gut, da ist es auch anders abgelaufen.
Du bist
ja
halt einfach eine Schisswurst.
Die anderen haben wir halt...
Angst.
Das belastet mich wirklich, wenn du das sagst. Da fühle ich mich irgendwie dann...
Jetzt ernsthaft, ich wollte... nein.
Nein, das fühlt sich bei mir so an. Ich würde mich.
Das
ich
ist hätte der
mich,
Überlebenstrieb. Wenn jemand mit einer Waffe auf dich zukommt, musst du rennen. Wenn du nicht gerannt wärst, wärst du ein Dummkopf.
Ich hätte mich damals gerne anders verhalten. Und zwar nicht jetzt in dem Moment, sondern danach. Ich hätte eigentlich mich direkt umdrehen müssen und gehen müssen. Und das war ja nicht das erste Mal, dass die irgendeinen Bullshit gemacht haben. Aber ich hätte mich direkt umdrehen müssen und sagen müssen, Leute, fickt euch so. Das ist das, was mir danach hängt. Und eigentlich ist das. Darauf beziehe ich das Angsthase. Nicht, dass ich weggerannt bin, sondern warum habe ich das nicht gemacht? Weil ich wirklich Angst hatte, alleine dazustehen. Und mit 15, 16, 17 ist es die Hölle, alleine dazustehen. Da willst du dazugehören. Und wenn du dann die Rolle des Opfers einnimmst in dem Moment, du willst aber dazugehören. Und das ist der Part, den ich damals gespielt habe, weil ich auch dachte, es liegt daran, dass ich da nicht so akzeptiert bin, weil die natürlich alle Kohle hatten ohne Ende und wir ganz normal gestellt waren. Das war meine Denkweise. Also für mich war immer klar, wenn ich irgendwann mal auch so Kohle habe wie die oder beziehungsweise so Wertgegenstände wie die vorweisen kann, dass ich dann akzeptiert werde. Weil in dieser Runde war es einfach so, dass der coolste Typ war, der das größte Moped gefahren hat.
Können wir mal irgendwann, dass ich bei dir vorbeikomme und du mir die alle zeigst?
Die sind alle, heute sind alles Lappen. Durch die Bank alles Lappen. Das sind auch Leute da.
Was ist ein Lappen? Das ist jetzt redest du in diesen Wertschöpfungstermina, die zu denen passen. So reden wir doch nicht.
Pass auf, die waren damals Lappen, schon. Mit Lappen meine ich einfach Typen, die so ein 0815 leben und eigentlich nie, ich sag jetzt mal so, gegen Widerstände irgendwie ankommen mussten und gar nicht wissen, wie das ist für, keine Ahnung, für Kleinigkeiten,
für sich einen Arsch. Für einen Snickers einen Schwanz zu lutschen.
Ich habe noch eine Schwanzlutzgeschichte, wenn ihr die hören willst. Da geht es zwar okay. Nicht um Snickers, hey, aber um 5 Euro.
Ich mach mir immer mehr Sorgen, was ist mit dir los? Du hast eine knallrote Backe bekommen.
Ach so, das ist jetzt, es ist wahnsinnig warm und wenn ich so viel Bier mit einmal hier runterstürze. Ja,
es ist so, dass ich schon denke, hast du Bluthochdruck oder so? Also, dass man da schon Angst hat, dass da Äderchen geplatzt sind in der Backe. Das, was man früher dachte, was gesund wäre, so ein bisschen Gesichtsfarbe, was eigentlich ungesund ist. Ah, nee, so sehe ich dich kaum noch.
Gott sei Dank. Nee, das irritiert mich ja, wenn du sowas sagst. Das macht mir dann direkt wieder Angst und dann denke ich, ich muss vielleicht ins Krankenhaus. Ich muss
meine Fresse halten, weil ich merke, du bist viel zu unsicher.
Ich habe auch eine Angst.
Alles schaffen kannst und was für ein cooler Typ du bist, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe aber auch so eine leichte Angst.
Die Tascha hat doch auch gesagt, sie fand dich voll interessant.
Naja, so hat sie es nicht gesagt. Das war sowieso für mich der schlimmste Moment, den ich hier auf Instagram erlebt habe, als du gesagt hast, dass ich sie süß finde. Also das war für mich so peinlich.
Ich hab das absichtlich gemacht, aber ich hab noch gedacht, das ist so dreckig, vor allem du so, hallo, in den Kommentaren, ich so, hey, der Ricky, übrigens. Aber das hast du selber gesagt und ich wollte eigentlich nur sagen, ja, wie enttäuscht du warst, als du dann gehört hast, dass sie...
Das stimmt ja gar nicht, ich war ja nicht enttäuscht, sondern es war so, ich habe halt nur gesagt, ich weiß nicht, was genau süß, das ist aber eine niedliche oder eine süße gewesen. Irgendwas sowas habe ich gesagt. Aber da möchte man doch nicht, dass du das im nächsten Moment. Also pass auf, willst du mir jetzt gerade erklären, dass es für dich grundsätzlich nur entweder finde ich nicht attraktiv gibt oder es ist meine Frau? Gibt es nur die zwei Kategorien für dich? Man kann doch jemanden.
Nein, überhaupt nicht, aber ich stehe dazu, wenn ich sage so, hey. Also
ich doch auch, aber ich möchte halt nicht, dass das dann auf Instagram der Person direkt so erzählt wird.
Nein, aber die ich gestern zum Beispiel im Chat hatte, die von dieser Gothic-Band, die finde ich zum Beispiel, da denke ich auch immer so, hey, die sieht aber auch eigentlich ganz gut aus, zum Beispiel. Sage ich über 1000 Frauen jeden Tag.
Ich nicht. Ich sag's nur über die mir wirklich gefallen. So. Also und
also über die Tascha zum Beispiel.
Ja, die finde ich auch unheimlich nett. Ich höre euch beiden gerne zu, wenn ihr auf Instagram euch über diverse Dinge unterhaltet. Und ihr hattet eine schöne Diskussion. Ich glaube, am Freitag habt ihr geredet, genau.
Ja, immer freitags um 17 Uhr auf meiner Teddy's in Space Instagram-Seite gibt es die Show Verrückte Zeiten mit Guck Tascha und Philipp.
Ja, und das war so ein Tag, da habe ich ganz lange darüber nachgedacht, was hier, ich kann jetzt nur von Deutschland reden, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird, was hier in Deutschland eigentlich abgeht mit dieser Corona-Pandemie. Also wie das gehandelt wird von den Politikern her. Ja, also ich habe mich die ganze Woche so aufgeregt über diverse Aussagen, diverser Spitzenpolitiker, zum Beispiel der Laschet, ich weiß nicht, hast du das gesehen? Als er erklärt hat, dass man davon ausgegangen ist, dass ab Frühjahr die ganzen Zahlen runtergehen und sie sind jetzt wahnsinnig überrascht, dass die Zahlen nicht runtergehen. Hast du das gesehen?
Nee, habe ich nicht.
Ey,
aber ich bin nicht mütend. Ich bin einfach Corona-Diskussionsmüde. Aber damit will ich dir jetzt nicht das Recht nehmen, da auch nochmal deinen Senf zu sagen.
Nee, ich wollte einfach nur damit zum Ausdruck bringen, dass ich nicht nachvollziehen kann, wie ein Politiker, wirklich ein Spitzenpolitiker, der sich anschickt, Kanzlerkandidat zu werden. Ja, also das ist ja sein Ziel.
Hey, aber es sind auch nur Menschen.
Ey, Philipp, das geht schon.
Wie oft lagen wir alle daneben?
Nein. Das geht schon fast.
Was ich sage, das ist deine Instant-Reaktion ist immer so ein okay mit so einem körperlichen ich gehe jetzt Ausdruck.
Ja, und ich bin auch kurz davor, weil das geht für mich in Richtung Corona-Leugner. Also wer nach einem Jahr immer noch glaubt, dass Corona eine Art saisonale Grippe sei. Ich weiß nicht, was der die letzten 12, 13 Monate gemacht hat.
Ja, ich weiß ja, was du meinst.
Das kannst du doch nicht sagen. Du wirst doch von verschiedenen Wissenschaftlern, wirst du doch beraten, wenn sich der Laschet da hinsetzt, ja, und bespricht sich mit irgendwelchen Fachleuten und haut sowas raus. Das kann doch, da muss doch jemand sagen, hey, Armin, bist du noch ganz dicht oder was? Was laberst du denn von irgendwelcher?
Hey, Armin.
Nee, das muss man den Leuten doch erklären. Du kannst doch nicht dich hinstellen in deinem Landtag und dann sagen, ja, also sind eigentlich davon ausgegangen, dass wir uns jetzt im März, vor allen Dingen, wir sind im März, ja, wir sind hier nicht irgendwie im April oder Mai oder Juni, sondern wir sind im März, ja, wo es durchaus auch nochmal Schnee geben kann oder sonst irgendwie Kälte.
Kannst das
sind
wir noch nicht im Frühjahr. Geben. Das sagt man ja, der April, der weiß nicht,
was. Und ich finde jetzt der Laschet, ja, setzt sich dahin, erzählt das und noch krasser ist der Vogel aus Hessen. Wer ist denn der nochmal? Bouffier. Der hat sich hingestellt und sagt dann so, ja, wer jetzt behauptet, dass er vor 8 Wochen das alles schon vorhersagen konnte, ja, mit denen möchte ich gar nicht diskutieren, wo ich mir denke, natürlich konnte jeder vorhersagen, was jetzt passiert. Es war offensichtlich, was passiert.
Hat so viel immer vorhergesagt. Und der ist aber der meist gehatete. Deswegen sagen die merken alle, wenn man so ein bisschen...
Meine 12-jährige Tochter konnte das vorhersagen. Da brauche ich nicht Heiner Lauterbach oder wie der heißt.
Du hast dir diese Wo bleiben die Ricky-Rants-Aussage von irgendjemand in den Kommentaren ein bisschen zu sehr zu Herzen genommen. Aber ich finde, es ist jetzt schon die entertainendste Folge überhaupt.
Nee, das ist eine Provokation gewesen.
Was?
Die Katze da hinten, die mich auch die ganze Zeit so komisch anguckt.
Was ist jetzt los? Ich sehe sie nicht. Oh ja. Die guckt doch ganz normal. Pass auf. Ich wollte trotzdem noch was anderes mit dir. Ich wollte mehrere andere Sachen mit dir.
Erstmal, bist du jetzt die 5-Mark-Penis-Geschichte?
Wir müssen nicht alles in einer Folge. Ich finde, wir wären die schlechtesten Entertainer, wenn wir das nicht sozusagen als Clickbait für die nächste Folge
nutzen. Also ich habe keinen Schwanz gelutscht. Das kann ich schon mal sagen.
Oh, das 1x1 ist Clickbaiting nicht gelernt. Ich finde, wir müssen zumindest zu 4 Kämpfen noch ein paar Worte sagen.
Ach, ich tue mich schwer mit dem MMA-Thema. So gerne ich mit dir darüber spreche, so kurz will ich es auch halten. Denn ich weiß, dass der Großteil der Leute, die hier zuhören, wenig Interesse an unseren
MMA-Ausführungen haben. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe von einigen, die sagen, sie schätzen das sehr.
Okay.
Unsere Expertise. Also fangen wir mal an. Ich fand, ich dachte, er ist so ein bisschen so ein Hype-Ding. Obwohl es natürlich auch jetzt Blödsinn ist, weil dafür hat er viel zu viele Kämpfe drauf. Aber ich finde, O'Malley hat für mich hat so was von überzeugt. Es wird immer so getan, wenn Sean O'Malley die Fresse von Conor McGregor hätte, dann wäre er nochmal ganz woanders. Ich finde, der ist wirklich, ich habe selten so einen erfrischend Striking gesehen wie bei dem. So straightforward. Und der hat mal bewiesen, dass man wirklich einen Kampf haben kann, der fast über die volle Distanz geht, der trotzdem nonstop unterhaltsam ist und wirklich krasser Typ. Also dem prophezei ich eine große weitere Zukunft.
Was sagst du dazu? Ja, ich gebe dir absolut recht. Sean O'Malley hat einen hervorragenden Kampf absolviert und hat auch davor immer wieder entertainende Kämpfe absolviert. Ist ein mega guter Striker. Ist halt wieder die Nummer. Er hat jetzt eigentlich den bestmöglichen Gegner erwischt. Thomas Almeida, selber auch ein sehr guter Striker, gutes Jiu-Jitsu, aber so ein Stück weit ganz scheit, wie man so schön sagt. Also der hat halt ein paar Niederlagen jetzt durchlaufen müssen und vor allen Dingen auch Niederlagen, wo man durchaus in Frage gestellt hat, ob er noch einen guten Punch verträgt oder den abkann.
Verträgt? Sozusagen. Also ich finde, ich habe noch kein fucking Metal Chin gesehen, so wie er. Das war ja unglaublich.
Da gebe ich dir absolut recht. Aber es macht ja was mit dir, wenn du mehrfach ausgenockt wurdest. Also zuerst von Cody Garbrandt, der Knockout war wirklich heftig, dann auch noch von Rob Font und auch gegen, war das gegen Jonathan Martinez? Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Da hat er auch ein paar richtig harte Schläge einstecken müssen und ich meine sogar einen Knockdown über sich ergehen lassen müssen. Das Ding ist halt einfach, dass die dann natürlich, sag ich mal, im Kopf nicht mehr ganz so unbeschwert zu Werke gehen. Ja, also die haben immer so ein Stück weit im Hinterkopf, Mensch, wenn sie mich treffen, dann könnte es das für heute Abend gewesen sein. Also diese Lockerheit, die Almeida hatte, bevor er gegen Cody Garbrandt angetreten hat, ist, die fehlt ihm, aber das war genau das, was ihn immer ausgezeichnet hat. Deshalb war er so lange ungeschlagen. Also das war einfach so das Erfolgsrezept von ihm, dass er ähnlich wie Sean O'Malley einfach total selbstbewusst und mit dem Zutrauen seiner eigenen Fähigkeiten in die Kämpfe geht und völlig selbstverständlich die Gegner attackiert. Und das fehlt ihm jetzt so ein Stück weit. Also man merkt es auch schon allein, wie er versucht, die Schläge von Sean O'Malley zu verteidigen. Das ist halt eine sehr basisorientierte Deckung, also ganz klassisch. Da kannst du natürlich viel wegdecken, aber auf der anderen Seite hast du auch kaum eine Möglichkeit, mal einen guten Konter zu setzen. Das hat man schon auch gemerkt. Er konnte O'Malley eigentlich nie unter Druck setzen in den Momenten, wo O'Malley versucht hat, ihn zu treffen. Er blockt den Schlag und dann hätte ein Konter kommen müssen. Das heißt, O'Malley konnte sich eigentlich mit jeder Attacke sicher sein, dass das, was jetzt kommt, für ihn nicht so schwer handelbar ist und er konnte ein größeres Risiko in dem Moment eingehen.
Aber ich finde, O'Malley hat einen großen Anteil daran, weil er so gut.
Das will ich nicht.
Also er hat immer Southpaw und andersrum. Also man wusste überhaupt nicht, was jetzt kommt. Diesen Stance-Wechsel und wie gut er auch ihn immer umkreist hat. Der hat wirklich verdammt.
Footwork war klasse, Striking war klasse. Das möchte ich auch überhaupt nicht jetzt so verstehen. Möchte ich überhaupt nicht so zum Ausdruck bringen, dass er jetzt sozusagen Glück mit dem Gegner hatte. Aber es hätte für ihn schlimmer kommen können. Also er hätte ja zum Beispiel
bestimmt
auch gegen den besseren.
Bin auch gespannt.
Wrestler antreten Grappler können.
Ja, eben. Das habe ich mich sowieso gefragt. Ich muss auch noch mal gucken, wie gut ist sein Grappling? Wie gut ist, weil du kannst der tollste Striker sein. Irgendwann kommst du halt an einen richtig guten Brasilianer oder so, der dich halt auf den Boden kriegt, so, weißt du? Und ich weiß nicht, wie gut sein Takedown-Defense ist. Pass auf, Segway, unglaublich guter Takedown-Defense von Ngannou. Fand ich. Also das war sowieso, wenn jemand, es wird ja immer gesagt, wir haben den letzten Kampf uns angeguckt und ich bin gewachsen als Kämpfer und so. Was für eine wohltemperierte Ruhe er hatte und was für ein Kraftpaket. Ich habe am Anfang, bevor es anfing, habe ich gedacht, ob das die richtige Strategie ist, diese Adesanya-Strategie. Ich bin lieber lean und locker und mir scheißegal, ob ich 10, 15 Kilo leichter bin. Es sah wirklich aus, als ob man damals so eine He-Man-Figur gegen eine Star-Wars-Figur hält. So, es war einfach ein unglaublicher, voluminöser Unterschied, wo ich dachte, ey, fuck, wenn der Ngannou einmal connectet, da wächst ja kein Gras mehr auf der anderen Seite. Und Miocic ist überhaupt nicht in den Kampf gekommen. Das war, also dass der überhaupt es geschafft hat, sich noch so nochmal überhaupt hochzukommen und dass der überhaupt noch ein bisschen mitgespielt hat, dass das Ding nicht gleich nach dem ersten Niederschlag vorbei war. Aber er hat nicht mal sein Wrestling ausnutzen können. Und da muss ich sagen, Pacing, Zurückhaltung bei Ngannou und der Takedown-Defense, alle Achtung. Ich bin gespannt, wie lange der den Gürtel tragen wird. Ich glaube nicht, dass der den beim nächsten Gegner wieder abgeht. Und ich glaube auch, jetzt wird's spannend. Also erstmal, es wird ja gemunkelt, Derrick Lewis oder John Jones. Und Derrick Lewis gegen Ngannou wird ein interessanter Kampf. Aber da glaube ich, weil ich, wie gesagt, Derrick Lewis echt mehr so ein Kneipenschläger mit einem unglaublichen Kinn finde, der halt irgendwann seinen Punch gut durchbringt, glaube ich, dass der Ngannou da einfach nochmal eine andere Klasse ist.
Du weißt, dass Lewis und Ngannou schon gegeneinander gekämpft haben?
Ja, aber das war ja noch ein alter Ngannou.
Nee, ich wollte es nur noch mal fragen. Also das war jetzt nicht so eine Kritik an deiner Aussage, weil grundsätzlich gebe ich dir recht, Derrick Lewis oder John Jones sind jetzt die potenziellen Gegner für Ngannou. Und damals war es halt so, dass beide Kämpfer, also Lewis und Ngannou, sehr zurückhaltend gekämpft haben, weil beide natürlich A, die Power fürchteten des Gegners und Lewis hatte große Rückenprobleme. Ngannou hatte das Problem, dass er aus dieser Stipe Miocic-Niederlage kam und, glaube ich, noch nicht so richtig wusste, wie es jetzt für ihn weitergeht. Also, was ich meine, er hat sein großes Ziel erreicht, Titelkampf, hat den dann verloren und dann weißt du eigentlich, du musst jetzt 4, 5 Kämpfe in Folge sehr dominant gewinnen in der Gewichtsklasse, wo eigentlich jeder Treffer dein Ende sein kann. Das ist ein großer Berg, den du dann erneut erklimmen musst. Und leider Gottes ist es inzwischen so, dass ich mir nicht mehr so viele Gedanken im Vorfeld zu diversen Pay-Per-Views mache, wie das zu Zeiten der Ricky-MMA-Geschichte der Fall war. Das heißt, ich denke dann wirklich erst während dem Event oder kurz vor dem Event darüber nach, wie ich jetzt Kämpfe eigentlich einschätzen soll. Und heute Morgen war es so, während dem noch die Main-Card lief, habe ich so ein bisschen überlegt, Mensch, wie könnte der Main-Event heute ausgehen? Und dann war ich mir relativ sicher, dass Ngannou das eigentlich gewinnen muss, weil ich der Meinung war, Stipe Miocic hat im ersten Kampf wirklich die bestmögliche Leistung gezeigt. Er hat zum einen Schläge eingesteckt von Francis Ngannou, harte Schläge, die andere Gegner sofort gefinisht hätten. Zum anderen hat er wirklich eine super Taktik sich zurechtgelegt und Ngannou auseinandergepflückt, muss man sagen. Also der konnte ja am Ende fast nicht mehr stehen, aber weil er halt so ausgepowert war. Also er hat das einfach sehr, sehr geschickt gemacht, Stipe Miocic. Es war mit einer seiner besten Kämpfe. Und auf der anderen Seite hattest du Francis Ngannou, der vielleicht den schlechtesten Kampf absolviert hat in der UFC. Also viel zu sehr überpaced hat, in die Schläge zu viel Kraft gelegt hat, nicht präzise genug geschlagen hat. Das heißt, die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln für Ngannou, war so groß, ja, also selbst wenn er nur kleine Schritte macht, würde er Stipe Miocic deutlich mehr gefährden als im ersten Kampf. Und für Miocic auf der anderen Seite gab es eigentlich nicht mehr viel, was er noch besser machen konnte. Und trotzdem war der erste Kampf zwischen beiden eine relativ enge Nummer, weil Ngannou halt immer diese Power hat, ja, die jederzeit dann zur Wirkung kommen kann, wenn er halt mal connected richtig. Also du hast halt immer das Problem bei Ngannou, wenn der dich mal richtig trifft in einer blöden Situation, einen Konter schlägt oder so, dann war es das für dich, egal wie gut du davor gekämpft hast. Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, wenn der Ngannou sich jetzt noch ein bisschen weiterentwickelt hat, ja, noch nicht mal so sehr, wie er es dann wirklich auch getan hat mit Takedown-Defense und so, sondern einfach von seinem Striking, von seinem Pacing her, von den Schlägen, wie akkurat die geschlagen werden, und das war eigentlich klar, dass es sich da weiterentwickelt hat, dann wird es eine harte Nacht für Stipe Miocic. Und ich gebe jedem recht, und vor allem dann DC, der das sofort gut erkannt hat, dieser Moment, als Ngannou den Takedown nicht nur, ich sag mal, über Kraft verhindert hat, sondern einfach technisch gut verteidigt hat.
Ja, gut, mit der Hüfte direkt runter, alles so gemacht wie im Regelbuch.
Genau, man nennt das ein Sprawl in dem Moment. Das war halt genau das, was du machen musst gegen einen guten Wrestler. Und das hat Miocic mit Sicherheit zu denken gegeben, weil du hast ja halt dann auf einmal die Situation.
Shit, was mache ich jetzt?
Ja, ich denke schon, dass er da noch andere Herangehensweisen hatte, weil das darf man halt auch nicht vergessen. Es war ein Takedown, das war kein schlechter Takedown, das war aber jetzt auch nicht der Takedown, den man überhaupt nicht verteidigen kann. Das ist eigentlich ein Takedown gewesen in der ersten Runde. Da erwarte ich eigentlich von einem Number-One-Contender, dass er sowas verteidigen kann. Also in der heutigen UFC, in dem heutigen MMA-Sport, musst du so einen Takedown verteidigen können. Also zumindest musst du wissen, wie du dich verhältst. Wenn du dann sprawlst und Miocic das Ding doch durchpowert, sage ich jetzt mal, dann ist es halt so. So, und Ngannou hat das, wie gesagt, geschafft, hat Miocic da erstmal zu denken gegeben und hat dann eben viel richtig gemacht, hat sich Zeit gelassen, hat sich wahrscheinlich auch gesagt, ich habe 25 Minuten, ich muss den vielleicht 3, 4 Mal treffen und dann ist das Ding hier durch. Und wie gesagt, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und dann gab es diesen Moment, hast ja mit Sicherheit auch mehrfach in der Zeitlupe gesehen, als Miocic, währenddem er schon angeschlagen war, Ngannou nochmal trifft. Und hier hat Miocic dann den größten Fehler gemacht. Er hat nämlich versucht, dann Ngannou ein weiteres Mal zu treffen. Und ich glaube, wenn er dann einfach die Distanzen gesucht hätte und so ein bisschen, wie man im Englischen sagt, aufs Bicycle gestiegen wäre und einfach so ein paar Meter gemacht hätte, ich glaube, da hätte er sich vielleicht noch mal ein paar Minuten kaufen können. Aber ich glaube, über 25 Minuten wäre es so oder so irgendwann dazu gekommen, dass Ngannou ihn ausnockt. Weil der kleine Oktagon, die Technik, die er mittlerweile hat, dann auch die harten Kämpfe, die Miocic zuletzt absolviert hat. Der hatte natürlich die deutlich härteren Kämpfe gegen den Daniel Cormier, ja, die Augengeschichte. Dann wird er wieder in der ersten Runde am Auge verletzt. Das sind ja alles auch psychologische Sachen, die du einfach mit einbeziehen musst, dann in diese Minuten, wo die beiden sich gegenüberstehen. Muss ich halt einfach sagen, dass das, glaube ich, spätestens mit diesem Sprawl für Miocic gegessen war. Obwohl es MMA ist, du kannst immer treffen und so weiter. Aber
ja, und er ist ja nicht nur Wrestler, er hat ja auch geboxt viel. Also von daher, ich bin gespannt, ob Miocic nicht vielleicht irgendwann nächste Woche sagt, ey Leute, es war schön hier und ich mache jetzt noch irgendwie so vielleicht noch so ein paar Boxkämpfe oder sowas, weil da hat er scheinbar Bock drauf.
Also wenn ich Miocic wäre, da muss ich mal kurz was dazu sagen, wenn ich Miocic wäre, würde ich jetzt aber ordentlich die Werbetrommel für einen dritten Kampf rühren. Weil
ja, das habe ich mich auch gefragt, warum redet eigentlich niemand über einen dritten Kampf? Aber eigentlich, wenn du so lange so gut dominiert hast, finde ich, hast du eigentlich das Recht nochmal auf so ein Rematch.
Findest ich sehe es genau wie du, aber Miocic ist halt für Dana White, da sind wir bei dem Thema, nicht unbedingt eine Cash-Cow. Für Dana White ist der logische Kampf, der natürlich jetzt mega Pay-Per-View-Buys ziehen würde, Ngannou gegen Jon Jones. Das ist das, was jeder sehen möchte.
Und oder Lewis.
Ja, aber selbst da würde ich sagen, sind sie, also die wollen,
Jones wird am meisten Pay-Per-View.
Die wollen Jones, Ngannou, das ist das Ding schlechthin, und das bereitet Dana White ja auch schon ein Stück weit vor, indem er mehr oder weniger,
Jones provoziert.
Ja, genau, er verhält sich da taktisch jetzt und sagt praktisch nicht, jawohl, wir wollen den Kampf machen, sondern er stellt das erstmal so ein bisschen in Frage, ob Jon Jones wirklich gegen Ngannou antreten möchte, damit hypt er auf der anderen Seite natürlich auch wieder Ngannou, und wenn Ngannou gewinnt, stellt er sich hin und sagt, guck mal, Ngannou hat den größten und besten Kämpfer aller Zeiten besiegt. Wenn Jon Jones gewinnt, ja, dann ist das natürlich automatisch das Tier schlechthin, weil er besiegt den Unbesiegbaren so, oder weißt du, ich meine? Also ist natürlich nicht unbesiegbar in Ghana.
Übrigens, apropos Dana White und Laschet Rant, ich habe mich schon ein bisschen aufgeregt und habe gedacht, das kann man sich gar nicht geben, der Typ ist so skrupellos. Dann hieß es so, ja, wie sehen Sie es jetzt, es gibt ja Leute, die wollen jetzt Events wieder aufmachen mit Publikum, und dann sagt er, ja, weißt du, bei anderen wegen Corona, die wollen jetzt irgendwo draußen Events mit halbem Publikum. Wir werden drinnen voll ausverkauft, ohne Masken.
Das muss man kurz
und
erklären.
Und sagt es voll stolz. Und nein, aber ich will nur sagen, die Zielgruppe von MMA, ja, von UFC, es ist so der typische Trump-Wähler, und die sind zu ganz großen Teilen eben überhaupt nicht geimpft. Ja.
Aber findest du die Herangehensweise nicht trotzdem nachvollziehbar, dass man sagt, man testet alle und auf der anderen Seite hast du die
Möglichkeit. Das hat er aber nicht dazu gesagt, dass
es er ist aber, ist. Ja, es ist aber die Vorgabe in Florida. Also du kannst da nicht einfach in die Halle marschieren. Du musst dich vorher testen lassen.
Aber
da,
ich weiß nicht, ob es Florida, ob es in Florida ging.
Ja, es ist Jacksonville und in Houston. Also es ist in Jacksonville findet UFC 260 statt. Und das nächste Event mit Zuschauern, 261, genau. Das nächste Event mit Zuschauern findet in Houston statt. In Houston ist es definitiv so, dass du Tests vorweisen musst. Und in Jacksonville, beziehungsweise in Florida, ist es auch so. Wobei es da, glaube ich, so Ausnahmen gibt für Geimpfte, beziehungsweise gibt es da, glaube ich, diesen digitalen Impfpass oder sowas, die haben, was du via QR-Code dann abscannen kannst. Aber du brauchst praktisch einen Nachweis, zumindest einen Nachweis, dass du entweder Corona-frei bist oder geimpft wurdest. So, und ich sag mal so, ich find's auch schwierig, das jetzt schon durchzuziehen, weil die USA hat immer noch hohe Infektionszahlen, auch wenn sie beim Impfen ganz gut unterwegs sind.
Und er redet seit einem halben Jahr darüber, dass er es unbedingt endlich machen will.
Richtig.
Bevor überhaupt der Impfstoff da war.
Richtig, aber ich finde grundsätzlich die Idee, dass man sagt, also pass auf, vorsichtig jetzt, dass man sagt, man testet das, ja, und das muss ja nicht gleich eine ausverkaufte Halle sein, das machen die jetzt zwar, aber weißt du was, ich würde halt sagen, komm, wir testen das, wir nehmen 15.000 passen, glaube ich, in die Halle. Wir nehmen 5.000 oder 2.500, keine Ahnung. Ich würde sagen 5.000, da hast du immer noch so ein bisschen Abstand zumindest, und versuchen das erstmal, um auch auszuschließen, dass es falsch negative Tests gibt. Ja, das finde ich schon legitim, dass man das jetzt mal
probieren kann. Doch, das haben sie in Holland, haben sie ein Dance-Festival gemacht vor ein paar Wochen, einen Testballon.
Und wie lief das?
Also wissenschaftlich gut. Also da waren aber auch nur negativ getestete 900 Leute in so einem Zelt. War total bizarr, diese Bilder zu sehen.
Ja.
Ganz kurz noch zwei Sachen. Der tragische Held, in Anführungszeichen, Verlierer des Wochenendes ist eindeutig Tyrone. Der wird wahrscheinlich Tyrone.
Da ist er sehr wütend, wenn man Tyrone sagt. Da gibt's extra Videos auf YouTube, wo du gucken kannst.
Tyrone. Deswegen habe ich das so ein bisschen. Aber natürlich Tyrone Woodley, ich fand, er tut mir echt leid, weil alle im Vorfeld schon gesagt haben, ja, wird das jetzt dein letzter Fight, wenn du verlierst, bist du weg. Du bist doch sowieso schon praktisch mit einem Bein im Grab. Und man hat gemerkt, so, er will alles geben, und dann, Alterle, sein Körper hat gesagt, nein, er hat gesagt, doch, da ist doch was, ich schaff's noch. Und wie mich auf selten jemand mit so steifen Beinen noch rumstelzen sehen, das hat mir echt leid getan. Es war bitter, aber ich fand, noch krasser war Asaita, oder wie heißt er? Der Marokkaner?
Ja, der Deutsch-Marokkaner.
Alter fucking Schwede. Also erstmal, wie hieß der Typ, gegen den Kämpfer, der Kanadier?
Marc-André Berlut oder so ähnlich, ich weiß nicht mehr genau.
Hey, ich habe selten jemanden gesehen, der so fucking Terminator-mäßig auf sein Ziel losgeht und nicht aufhört. Also ich glaube, er wird von seinen Freunden die Powerbar, haben sie gesagt, genannt, weil er einfach so ohne Ende Energie hat. Der war nicht gassed out. Aber hey, Ich weiß nicht, ob das irgend so eine komische marokkanischer Stolz war, dass er nicht irgendwann mal gesagt hat, ich habe genug bekommen, aber wie der sich zu Matsch hat schlagen lassen und einfach, dass der Kampf nicht früher abgebrochen wurde. Hast du den gesehen, den Kampf?
Also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber genügend so Snippets auf Instagram, weil da war, das Alter war ein sehr Schwede. Diskutierter Kampf. Ja, ich muss ganz kurz nochmal was zu Tyron Woodley sagen, weil das ist wirklich für mich auch ein Kämpfer gewesen. Ich habe den sehr gemocht. Der war ja eigentlich bei den meisten MMA-Fans gar nicht so beliebt. Auch als Champion war er nicht so beliebt. Und ich fand den eigentlich schon immer ganz gut, weil er zum einen sehr, sehr gutes Wrestling hatte und zum anderen auch ein sehr crispes und akkurates Boxing. Und man hat gemerkt, dass er, umso länger er Champion wurde, immer mehr dieses nicht sich treffen lassen zur Aufgabe gemacht hat. Also so ein Floyd Mayweather-Style sozusagen versucht hat, sich überzustülpen. Dabei war seine Qualität halt immer, dass er offensiv nach vorne geht und die Gegner finisht. Bestes Beispiel, wer sich das mal angucken möchte, war der Titelkampf gegen Robbie Lawler. Da kommt er halt raus wie so eine Maschine und zerschmettert den amtierenden Champion. Und alle dachten nur, holy moly, was geht hier ab? Und dann hat das so nach und nach so ein Stück weit hat er den Offensivdrang verloren. Warum auch immer. Vielleicht hat er dann auch ein paar Treffer einstecken müssen, wo er gemerkt hat, Mensch, hier passiert gerade was mit mir. Was, das kann ja auch sein. Wir haben es gar nicht so sehr gemerkt. Er hat die Kämpfe trotzdem gewonnen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gipfelte das dann in diesem Kamaru Usman-Kampf, als er mehr oder weniger chancenlos war. Das ist ein großes Wort, aber man kann es, denke ich mal, schon so sagen. Gegen Gilbert Burns und gegen Kobe Covington war auch nicht viel los. Allerdings muss man dazu sagen, wir reden jetzt von Usman, Burns, Covington.
Ja, ja, eben.
Die drei besten Kämpfer, genau, der Division. Und Vicente Luque, den kannst du eigentlich mit zu den Top 4, Top 5 rechnen. Also das ist auch ein fantastischer Kämpfer, den ich schon ganz lange verfolge, schon zu Ultimate Fighter Brasil-Zeiten, der sich immer weiterentwickelt, manchmal ein bisschen zu reckless ist sozusagen, also der riskiert zu viel für den Sieg. Wenn der mehr, sagen wir mal, bei seinen Schuster bleibt bei seinen Leisten, wenn er nach diesem Prinzip vorgehen würde, das wäre ein Typ gewesen, der hätte schon einen Titelkampf gehabt, da bin ich mir sicher. Aber das ist halt auch so ein Brawler, der kennt halt nichts und geht all in sozusagen. Das hast du auch in diesem Kampf gesehen. Und ich hoffe irgendwie, dass Tyron Woodley damit cool ist, dass es das wahrscheinlich jetzt gewesen war. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der nochmal einen großen Run starten kann. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass
Dana ihn noch lässt.
Ja, aber du kennst ja, du weißt ja, wie so Kämpfer funktionieren. Die werden vielleicht jetzt entlassen bei der UFC, aber sagen, dann geht's halt bei ONE FC oder bei Bellator weiter. Und ich hoffe, dass er das nicht denkt, sondern er hat eigentlich alles erreicht. Er wurde UFC-Champion, mehr geht im Endeffekt nicht. Und er muss einfach akzeptieren, dass er gegen die Top-Jungs aktuell nichts ausrichten kann. Und quasi durch sein Alter wird er sich da auch nicht weiterentwickeln. Weil in der Division brauchst du auch ein gewisses Tempo. Und du brauchst vor allem auch ein gutes Kinn. Und das hat man jetzt auch gesehen, dass das nicht mehr so richtig der Fall ist. Also das heißt, der wird einmal getroffen und dann sind sofort die Spaghetti-Legs da. Das ist einfach so. Aber es ist irgendwie schade, dass er so abtreten muss. Mit 4 Niederlagen gegen hervorragende Kämpfer, muss ich nochmal sagen. Und auch gegen jetzt am Ende mit einem fantastischen Fight. Also Punkt, wirklich. Fand ich super, wie er das versucht hat, alles nochmal in die Waagschale zu werfen. Aber ich finde es irgendwie doof, dass er halt so gehatet wird von vielen Leuten und dass nicht anerkannt wurde, was das eigentlich für ein fantastischer Kämpfer war. Jedenfalls nicht von vielen MMA-Fans. Ich finde den großartig. Übrigens,
ich sehe gerade, wie unglaublich, ich weiß, dauert wahrscheinlich noch eine Weile, aber 2,61 Usman Masvidal, dann diese krasse Chinesin, wie heißt sie nochmal, Shevchenko zu Brei geboxt hat.
Die hat nicht Shevchenko, sondern Valentina, sondern Joanna Jędrzejczyk hat die
Jędrzejczyk zusammengeschlagen gegen Rose. Ich bin riesen Rose-Fan. Und White Man Uriah Hall.
Shevchenko gegen Jessica Andrade ist auch ein fantastischer Kampf. White Man Hall ist ein wahnsinnig interessanter Kampf. Ehemalige Teamkameraden, die haben oft zusammen trainiert. Beide hervorragende Striker. Uriah Hall galt mal so ein bisschen als der zukünftige Herausforderer für den Middleweight-Champ Chris Weidman, als der den Titel gehalten hat. Da war Uriah Hall so das Ding schlechthin, als er bei Ultimate Fighter dann auf sich aufmerksam gemacht hat. Hat es dann aber nicht so ganz auf die Reihe gebracht. Anthony Smith gegen Jimmy Crute, auch wahnsinnig guter Kämpfer. Also die Card hat es absolut in sich und es ist eigentlich auch nicht groß verwunderlich, dass das Event innerhalb weniger Minuten komplett ausverkauft war. Also alle 15.000 Plätze waren wirklich, glaube ich, innerhalb von einer Stunde auf jeden Fall, waren die sofort weg. Und das ist eine Mega-Card, auf jeden Fall. Ja, da freue ich mich drauf.
Und UFC 262 am 15. Mai, weiß man da schon? Ich gucke gerade, ja.
Ich weiß jetzt noch von keinem Main Event. Also soweit ich weiß, steht da nur bis jetzt Oliveira gegen Chandler fest. Und ich weiß nicht, ob das der Main Event wird. Das ist ja für den vakanten.
Wann ist denn eigentlich hier der Rematch von
Conor?
Genau.
Ja, das wird wahrscheinlich im Juli sein. Also ob Oliveira Chandler dann der Main Event ist, weiß ich noch nicht. Da geht es ja um den vakanten Lightweight-Titel, nachdem jetzt endgültig Dana White auch angesehen hat, dass Khabib Nurmagomedov nicht mehr weiterkämpfen möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht noch einen Fight gibt, der auf die Karte gesetzt wird. Keine Ahnung, weil auch das werden sie wahrscheinlich wieder komplett vollballern wollen, weil das findet ja dann in Houston statt, auch mit Publikum. Deswegen gehe ich davon aus, dass da noch irgendwie ein Titelkampf dazukommt. Ja. Aber auch die Card wird gut werden. Also diese ersten Cards jetzt mit Zuschauern, die werden komplett vollgepackt mit guten Kämpfen, weil die UFC natürlich ein Statement setzen möchte und volle Hallen präsentieren will. Das ist für mich auch nicht so ganz nachvollziehbar, warum man da direkt all-in gehen muss. Also vor allen Dingen, du kommst ja von nichts und es wäre ja schon schön, wenn die Hallen halb voll wären. Ja, da bin ich immer noch der Meinung, dass das vielleicht zu viel ist, aber man versucht das jetzt und man kann nur hoffen, dass es gut geht für alle Leute, die da in die Halle gehen. Gleichzeitig setzt das natürlich dann auch viele andere Promoter unter Druck, Ähnliches zu machen. Weißt du, das ist halt immer das Problem. Es ist ja jetzt nicht nur dann die UFC, die diese Events durchziehen wird, sondern es wird dann halt auch Boxveranstaltungen geben mit Publikum. Es wird dann wieder NBA-Spiele geben mit Publikum, weil die alle natürlich sich so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen durch Events, die mit Publikum stattfinden. Und dann steigt natürlich auch das Risiko, dass sich wieder mehr Leute anstecken und die Zahlen wieder nach oben gehen. Aber ganz ehrlich, hier als Deutscher kann ich gerade nur sagen, kann ich mir wirklich keine Gedanken über die USA machen. Ich finde es hier in Deutschland schon schlimm genug, wie das alles gehandhabt wird. Es macht mich einfach nur wütend und enttäuscht mich, wie rücksichtslos und offensichtlich auch unwissend.
Back to rant mode.
Nee, dann sage ich es halt nicht.
Doch, jetzt sag's doch, sei doch nicht immer so.
Ja, ich weiß doch nicht, ob ich. Ich weiß dann immer nicht, ob dich das nervt, dann will ich es lieber.
Nein, überhaupt dabei nicht. Ich versuche ein bisschen Entertainment hier reinzubringen.
Ich weiß noch nicht, ob ich meinst.
Ja, jetzt mischst du mich doch nicht noch ein.
Keiner versteht dich.
Aber echt. Ja, was soll man sagen? Also ich bin fertig für heute. Du hast mich runtergemacht. Ohne Ende.
Ich hab dich überhaupt nicht. Wann hab ich dich denn runtergemacht?
Ja, ey, come on. Ich ist geschlagen, jedes Mann Mal hier das aus Gefühl, dieser Sendung.
Eine
Alles gut.
Es war schön.
Es hat mir großen Spaß gemacht. Ja.
Mir auch.
Wie findest du eigentlich meine Idee, dass die Folgen immer den Namen eines Musiktitels aus meiner Mediathek tragen?
Das ist der Wahnsinn, du bist ein Genie.
Hast du schon mal ein Lied angehört? Also wenn ich dann so einen Track sozusagen
verlinke? Ich habe doch nicht einmal einen unserer Podcasts im Namen.
Ja, den Podcast musst du nicht anhören. Du musst ja nur auf den Link klicken zum Musiktitel.
Aber dafür müsste ich ja irgendwo auf Spotify unseren Podcast suchen.
Nee, kannst du auch über Jordan und Palme über die Seite machen. Ach so, wenn wir schon dabei sind, wir brauchen auf Patreon, brauchen wir noch 1000 Patreonen, um richtig viel Geld zu verdienen. Also das ist eure Chance, jetzt noch einzusteigen. Ab 1000 nehmen wir auch keinen mehr an. Also das heißt für euch jetzt aufgleisen. Ab geht's zu Patreon und Jordan und Palm mit Geld bewerfen. Nur noch 1000 freie Plätze. Wir zählen auf euch. Ciao.
Aber spielt euch. Hey, du brauchst ein Ding nicht, ne?
Ey, das läuft noch raus hier gerade, der Titel. Jetzt ist erst die Sendung beendet. Was ist los?
Du brauchst mein Ding nicht, ne?
Dein Ding? Du meinst deine Tonspur?
Ja.
Ja, das Ding brauche ich nicht. Ja gut, Philipp, das war's dann jetzt für heute.
Das war's dann. War doch super. War eine super Folge, fand ich.
Ja, ich fühle mich etwas benutzt. Ich fühle mich gerade wie so eine billige.
Ernsthaft?
Ja, mir geht's jetzt
nicht gut. Wieso das denn?
Ja, ich weiß auch nicht.